Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Jetzt dauert es nur noch wenige Tage, dann reist Papst Franziskus zum Weltjugendtag nach Südamerika. In seine eigene Heimat nach Argentinien wird er nicht kommen, aber in Brasilien wird er sein, in Rio. Und es gibt auch viele Deutsche, die reisen trotz der großen Entfernung regelmäßig und gerne nach Südamerika. Das Ziel ist dabei nicht nur der Zuckerhut. Domradio Reisen heute über die Kultur südamerikanischer Länder. Ich bin Ihre Reisebegleitung. Buenos dias. Bis 1960 war Rio de Janeiro die Hauptstadt Brasiliens. Dann musste es diesen Rang an das auf dem Reißbrett entworfene Brasilia im Landesinneren abgeben. Trotzdem ist Rio in den Herzen der meisten Brasilianer die eigentliche Hauptstadt geblieben. Die Bewohner Rios, die nennt man übrigens Cariocas, aus der Sprache der lokalen Indios entlehnt, der Tupi. Und übersetzt heißt das so viel wie die in den weißen Hütten wohnen. Gemeint waren die weißen Häuser der Portugiesen. Wenn die Cariocas von heute sich noch einmal der Schönheit ihrer Heimat vergewissern wollen, dann können sie das ganz besonders gut von einer ganz prominenten Stelle in ihrer Stadt.
Ja, wir stehen hier auf dem Corcovado bei Christus Erlöser, bei der großen Statue mit ausgebreiteten Armen. Das Wahrzeichen von Rio de Janeiro, weithin sichtbar auf einem 700 Meter hohen Berg. Der ist 38 Meter groß, wiegt, ich glaube, über 140 Tonnen. Und es gibt innen drin eine kleine Kirche.
Clemens Pfaffhausen ist Brasilien-Referent beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Jetzt hat er eine Gruppe deutscher Journalisten mit nach Rio de Janeiro genommen, hoch hinauf auf den Corcovado, was so viel heißt wie der Bucklige. Und von diesem Buckelberg mit seiner imposanten Christusstatue aus hat man einen wirklich atemberaubenden Blick über die Metropole.
Einen schönen Blick, der die Kontraste der Großstadt Rio de Janeiro, aber für ganz Brasilien typisch auch zeigt. Hochhäuser mit teilweise Luxus-Apartments, sehr schöner Blick auf den Zuckerhut oder dort mit Segeljachten und halb versteckt in schwer zugänglichem Gebiet, auf unsicherem Baugrund auch, die Armenviertel, Favelas genannt. Sie wirken wie so bunte Mosaiksteinchen, weil jeder halt eben sein Haus gerade so baut, wie er kann, was er zur Verfügung hat. Oft sind die auch unter sehr waghalsigen architektonischen Gesichtspunkten entstanden, also man weiß gar nicht, wie die halten.
Immer wieder mal halten die Hütten in Hanglage auch nicht. Es kommt zu Abrutschen und Einstürzen. Aber all diesen prekären Bedingungen zum Trotz, die Leute in den Favelas wollen auf keinen Fall hier weg. Viele arbeiten als Dienstpersonal in benachbarten, reicheren Stadtteilen. Eine Umsiedlung in moderne Satellitenstädte an der Peripherie kommt für sie also schon allein aus arbeitstechnischen Gründen nicht in Frage. Der Regierung aber sind die Armenviertel im Herzen der Millionenmetropole Rio ein Dorn im Auge. Vor den kommenden Großevents Fußball-WM und Olympia würden viele Amtsträger Rio gerne aufräumen und die Armen woanders hinschicken, dorthin, wo sie keiner mehr sieht.
Ja, es ist sicher eine große Sorge und Skepsis ist da auch angesagt. Man hat zwar zugesagt, dass es zu keinen großen Vertreibungen kommen wird, aber es wird mit anderen Mitteln gelockt, indem Anteilsscheine für Wohnungen vergeben werden. Aber unter den Favela-Bewohnern ist auch schon eine ziemlich starke Bewegung entstanden, die dafür plädieren, dass man ihre ja schon seit Jahrzehnten bestehenden Siedlungen anerkennt und auch als Gemeinwesen anerkennt. Also es erkennt man daran, dass sie selber oft nicht mehr Favela, sondern Gemeinde genannt werden möchten.
Echter Sprengstoff für das soziale Gleichgewicht der Stadt, sagt Clemens Pfaffhausen. Man kann nur hoffen, dass es am Ende gelingt, die unterschiedlichen Interessen auf friedliche Weise auszubalancieren. Dann legt er die Hand an die Stirn und blickt noch einmal auf Rio de Janeiro, das dem Cristo und ihm zu Füßen liegt.
Das ist Maracanã-Stadion, ja. Von da kann man ja sehr gut den Zuckerhut sehen, ne? Das ist ja ein super Bild hier. Da sehen wir einen Zuckerhut und die Stadt, also diese sogenannte Zona Sur, die schlängelt sich ja dann hier zwischen diesen Bergen herum. Ne? Copacabana, Ipanema kann man hier sehen. Das ist die Pferderennbahn da unten. Ne? Und Moment, jetzt muss ich mal gucken. Das eigentliche Stadtzentrum, das dürfte hier, beziehungsweise, nee, darüber. Da hinten ist die Kathedrale, die moderne Kathedrale. Die sieht so pyramidenförmig aus, da hinten das Gebäude. Ne?
Diese moderne Kathedrale Metropolitana erinnert die einen eben an eine Pyramide, andere beschreiben sie als einen Vulkan aus Beton. So oder so, sie bietet Platz für etwa 20.000 Gläubige und einen weiteren Ankerpunkt im Panorama der Stadt. Und das ist, man kann es nicht oft genug sagen, einfach traumhaft schön. Eine Komposition in Weiß und Grün und Blau. Das tiefe Blau des Himmels und des Ozeans, das üppige Grün der tropisch bewachsenen Inseln, die überwiegend weißen Häuser. Dazu die Berge und die Buchten. Kein Wunder also, dass Rio auch immer wieder besungen wird und besungen wurde. Zum Beispiel im Klassiker von Antonio Carlos Jobim, Corcovado.
O Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama.
Auf dem Corcovado, da kommt man leicht ins Schwärmen. Das ist meiner Kollegin Hilde Regenita genauso gegangen. Und sie hat es auch wie die anderen Touristen gemacht und sich natürlich einmal mit weit ausgebreiteten Armen vor dem Cristo fotografieren lassen. Im Norte Chico, Chiles sogenanntem kleinen Norden, liegt mitten in der Halbwüste das Valle del Elqui. Eine grüne Oase ist das. Und die Menschen, die das Valle del Elqui besuchen, kommen aus unterschiedlichen Motiven. Sie wollen das Geburtshaus und Museum der chilenischen Dichterin und Nobelpreisträgerin Gabriela Mistral besichtigen. Oder sie besuchen die Schnapsbrauereien, denn auch der Nationalschnaps Pisco, der wird hier hergestellt. Oder aber die Besucher fahren zu einer der Sternwarten, denn dieses Valle, dieses Tal gehört zu den Orten der Welt, an denen man am besten die Sterne beobachten kann. Doch da gibt es noch diese besondere Energie, die magisch auf die Menschen wirkt. Und Tini von Poser ist dorthin gefahren ins Valle del Elqui und hat mit den Bewohnern gesprochen und versucht, dieses Geheimnis dieses Zaubers mal zu ergründen.
Yo creo que este tema de la energía que hay en este lugar está directamente relacionado con la cantidad de luz porque hay mucho sol y el sol es energía.
Ich glaube, das Thema der Energie an diesem Ort hat mit dem vielen Licht zu tun. Es scheint ständig die Sonne und die Sonne ist Energie pur. Die Berge haben außerdem Minerale und nehmen die Energie auf, die dann zurückstrahlt. Und dieses Tal liegt mitten zwischen den Bergen, zwischen denen jeweils nicht mehr als 100 Meter liegen, und einem Fluss, der unten entlang strömt. So ist das Gefühl hier ein völlig anderes als in der Stadt.
Als Alvaro Diaz mit seiner Frau Juanita vor 8 Jahren ins Valle del Elqui kam, spürten sie diese ganz besondere Energie, weshalb sie sich entschieden zu bleiben. Das Valle del Elqui, das hier alle einfach kurz Valle, Tal nennen, ist eine grüne Oase mitten in Chiles Halbwüste, etwa 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Santiago. Bereits die Ureinwohner, die Diaguitas, haben dieses subtropische Paradies entdeckt und hier intensiv Landwirtschaft betrieben. Eine schmale Gebirgsstraße verbindet die kleinen Orte des Tals. Sie führt an Papaya-Plantagen, Avocado-Gärten und Weinbergen vorbei. Auf dem zentralen Platz des Dorfs Pisco Elqui herrscht buntes Treiben. Eine Gruppe macht Yoga. Ein einäugiger älterer Mann kommt jeden Tag hierher. Sein Name ist Lucero.
Die Diaguita-Indianer lebten hier in Gemeinschaft. Sie haben sehr viel angepflanzt. Ihre Geister schwirren hier immer noch umher. Nur ein Sehender, ein Klarsichtiger kann sie sehen. An diesem Platz zum Beispiel gibt es sehr viel Energie. Wie kann man sie fühlen, empfangen? Das ist ganz leicht. Halte deine Hand so, stelle die Beine locker nebeneinander. So, ganz einfach.
Ein paar Neugierige haben sich genährt. Lucero fordert sie auf, die Hände Richtung Sonne zu halten.
Sienten algo extraño en su mano. Respiren, relájense. Mira. Ahí está. Está. Ahí está la energía.
Fühlt ihr etwas in den Händen? Atmet und entspannt euch. Da ist es. Die Leute kommen immer und sagen, ich spüre so viel Energie. Ich kann es nicht erklären, wie schön. Du setzt dich einfach hier eine Weile hin und du merkst, wie du entspannst und Frieden fühlst, Ruhe.
Ruhe.
Eine Schotterpiste führt zu dem Ort Cochihuas, ein besonderer Anziehungspunkt für Hippies, Esoteriker und UFO-Gläubige. In einem abgelegenen Haus mitten in den Bergen wohnt Lili. Sie ist Anfang 40, trägt ihr dichtes schwarzes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Lili widmet sich Naturmedizin, Reiki und Yoga.
Es geht nicht darum, die Schulmedizin beiseite zu schieben, aber man lernt hier eine andere Medizin kennen, die der Seele. Hier im Ort Cochihuas habe ich Reiki gelernt und die Pflanzenmedizin in La Serena. Ich habe Patienten aus ganz Chile, viele sind meine Nachbarn, aber auch Deutsche, Franzosen, Engländer.
Der untere Bereich von Lilis Haus ist bis auf ein Sofa völlig leer, damit viel Platz für die Yoga-Übungen bleibt. Wie Alvaro und Lucero strahlt auch Lili eine enorme Ruhe und Gelassenheit aus. Sie lacht viel und erzählt, während sie ihre beiden Hunde streichelt.
Un ejemplo. Una mujer me consulta porque tiene problemas para decir que no.
Ein Beispiel. Eine Frau hat mich aufgesucht, weil sie Probleme hatte, Nein zu sagen. Viele nutzen sie aus, weil sie nicht Nein sagen kann. 10 Leute bitten sie um einen Gefallen und 10 sagt sie Ja. Ich habe ihr eine Blume verabreicht, beziehungsweise mehrere Blumen, und sie hat gefühlt, wie sie sich etwas verändert. Die Unsicherheit, das Gefühl der Schuld und auch das Thema, immer wieder in die gleiche Falle zu tapsen.
Ihre Patientin könne jetzt Nein sagen. Lili lächelt zufrieden. Alvaro und Juanita geben am Abend ein Konzert in ihrem Garten. Sie haben Verse der chilenischen Dichterin Gabriela Mistral vertont, die hier im Valle geboren ist.
Valle del Qui, Valle hermano.
Ich bin mir hier bewusster darüber, dass ich glücklich bin. Ich glaube, wenn du im Leben das machst, was du machen willst, wenn du es schaffst, dein Inneres besser kennenzulernen und demnach Entscheidungen zu treffen, ist das der Weg zum Glück. In meinem Fall war das, Musik zu machen, Massagen und an diesem wunderbaren Ort zu leben.
Das Valle del Elqui, eine grüne Oase im Norden Chiles. Tini Posa war dort und hat von dort berichtet. Wir werden gleich noch das Nachbarland besuchen nach den Nachrichten. Dann geht's nach Argentinien. Wir wollen uns auf touristische Pfade stürzen und gucken, was man dort unternehmen kann. Domradio Reisen. Argentinien ist ein Land mit Erhebungen und Tiefen und die Anden sorgen dafür, dass Touristen meist Argentinien und Chile wechselweise besuchen. Auf jeden Fall ist Argentinien ein lohnendes Reiseziel, nicht nur wegen der Hauptstadt Buenos Aires. Sophia Wittmann ist Mitarbeiterin der Tourismusabteilung der argentinischen Botschaft in Berlin und sie kann uns mehr über Argentinien als Reiseland erzählen. Schönen guten Tag, Frau Wittmann.
Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Argentinien ist das zweitgrößte Land in Lateinamerika. Was hat es landschaftlich zu bieten?
Im Grunde genommen ist ein wunderbarer Slogan, den Argentinien jetzt gerade auch aktuell auf der internationalen Tourismusbörse vorgestellt hat, ein Erlebnis für jedermann. Also Sie finden tatsächlich alles, was das Herz begehrt, ob man Stadttourismus, ob man Naturbeobachtungen, ob man sportlich aktiv sein möchte. Sie haben in der Tat landschaftlich alles vorzufinden, was man sich nur wünschen kann.
Die höchste Erhebung Lateinamerikas befindet sich in Argentinien, auch die tiefste Stelle. Argentinien, ist das ein Land der Superlativen?
Definitiv. Und es bietet weit mehr, das hatten Sie ja schon mal angedeutet, als Tango, Fleisch und Fußball. Es gibt in der Tat vieles, was man erst vor Ort entdeckt, weil eben nicht nur die Schlaglichter, sage ich mal, für Argentinien stehen. Insofern haben Sie neben wunderbaren Nationalparks wie den Iguazu-Wasserfällen, die sich wirklich in beeindruckenden Wassermassen in die Tiefe stürzen, die Teufelsschlucht, auf Spanisch Garganta del Diablo genannt. Dann haben sie natürlich die Möglichkeit, die Anden zu überqueren in einem abenteuerlichen Ritt oder zu Fuß oder geführt. Also es bietet wirklich sehr, sehr viel abwechslungsreiche Möglichkeiten.
Dennoch, Tango kommt bei wirklich vielen Menschen zuallererst, wenn man über Argentinien spricht oder danach fragt. Der gehört untrennbar zu Buenos Aires. Was kann man noch in der Hauptstadt erleben?
Also die Hauptstadt an sich ist schon alleine eine Reise wert. La Boca zum Beispiel ist ein Highlight, ein Schlaglicht, ein pittoreskes Hafenviertel mit dem weltbekannten Caminito, eine bunte Fassade, die aus früheren Zeiten die Einwanderer begrüßt hat. Das Teatro Colón zum Beispiel, eines der bedeutendsten Opernhäuser der Welt, aber auch die einzelnen, sage ich mal, Barrios, die Bezirke, die wie San Telmo zum Beispiel besonders historisch wirken oder einfach auch ein bisschen am Rio de la Plata spazieren zu gehen. Also Sie finden auch dort wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, eine Stadt zu erkunden.
Der Präsidentenpalast ist schweinchenrosa. Ist die Stadt ansonsten auch so farbenfroh?
Also sie besticht natürlich schon durch Farben, wenn Sie zum Beispiel eben in La Boca unterwegs sind oder einzelne Häuserfassaden sehen. Mich selber hat einfach beeindruckt, wie hoch die Gebäude sind, wie eng teilweise die Straßen sind, dass man das gleißende Sonnenlicht, den azurblauen Himmel kaum sieht und das Gefühl hat, es ist irgendwie sehr schattig. Aber es ist in jedem Fall eine vielseitige und auch bunte, lebendige Stadt.
Ich habe eben schon rausgehört, Argentinien ist für jeden was, aber es gibt natürlich Campingurlauber, Rucksacktouristen, es gibt die Kreuzfahrer, die anlegen, es gibt einfach Abenteurer, die sind allein unterwegs, es gibt Familien. Für wen ist denn Argentinien da besonders geeignet?
Also in der Tat ist es ein Reiseziel, was sich lohnt, wenn man ein Land entdecken möchte. Ich würde nicht unbedingt raten, als Pauschaltourist sich dort an den Strand legen zu wollen. Das ist sicherlich nicht die richtige Adresse. Aber wenn man Land und Leute kennenlernen möchte, wenn man Tiere beobachten möchte, im Grunde genommen Flora und Fauna, ist man dort gut aufgehoben. Individualreisen, aber auch geführte Gruppenreisen. Kreuzfahrten werden immer beliebter, die verbinden ja die Highlights, sage ich jetzt mal, Buenos Aires und Ushuaia, wenn man dann runter an die Antarktis kommt. Insofern haben sie auch da wirklich die Möglichkeit, den Wellness zu genießen, denn sie haben natürlich auch dort, beispielsweise nenne ich die Weinroute oder Mendoza als die Weinregion schlechthin, wo unser traumhaft bekömmliche und leckere Vino Tinto, der Malbec herkommt, wo sich themenspezifische Reisen ermöglichen lassen. Insofern findet wirklich jeder Liebhaber seinen Geschmack dort wieder.
Wer kein Spanisch kann, wie kann der sich durchschlagen? Hat er Chancen mit Englisch?
Ich denke, auch dort kommt man mit, ich sag mal Englisch durch. Aber Argentinien ist ein derart offenes Land, dass man, selbst wenn man nur ein paar Worte Spanisch sprechen sollte, die man sich schnell auf dem Flug dorthin, der zwar lang, aber nicht so lang ist, denn sie kommen in 14 Stunden von Frankfurt direkt nach Buenos Aires, sich angelesen hat, öffnet das alle Türen und Herzen und man wird empfangen und kann sich da wirklich nicht durchschlagen, sondern wunderbar durch das Land bewegen.
Sophia Wittmann von der Tourismusabteilung der argentinischen Botschaft in Berlin hat uns Geschmack gemacht auf dieses Land, auf die Heimat des Papstes. Argentinien also ein Reiseland für viele Menschen geeignet, vor allen Dingen für die, die ein Abenteuer suchen oder das Land entdecken möchten. Ich danke Ihnen, Frau Wittmann.
Sehr, sehr gerne und viel Freude für jeden, der nach Argentinien reisen möchte.
Das Wetter ist gut. Nicht nur in Südamerika, auch bei uns können so ein bisschen Gefühle von Urlaub aufkommen. Wir wollen mal kurz ein bisschen regionaler werden, denn es geht einmal in unserer Reisesendung natürlich auch immer um die Tipps für Sie fürs Wochenende.
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Das Wetter ist gut, also ab nach draußen, würde ich sagen.
Kölner Lichter 2013. Eines der schönsten musiksynchronen Höhenfeuerwerke Deutschlands verwandelt am Samstagabend Köln in ein Flammen- und Farbenmeer. Vor dem Hauptfeuerwerk, dieses Jahr unter dem Motto Traumfänger, bewegt sich ein aus 50 festlich beleuchteten Schiffen bestehender Konvoi rheinabwärts. Der Schiffskonvoi, der gegen 23 Uhr zwischen Deutzer Brücke Zoobrücke einfährt, wird von den Besuchern mit hunderttausenden Wunderkerzen begrüßt. Eine halbe Stunde später, um 11:30 Uhr, beginnt dann das atemberaubende Hauptfeuerwerk. Musikalische Unterhaltung gibt's von den Black Fös live im Tanzbrunnen. 400 Jahre alte Holzschuhe. Spektakuläre Funde werden beim diesjährigen Tag der Archäologie am Samstag von 10 bis 18 Uhr in Titzhöllen im Kreis Düren präsentiert. Besucher haben die Möglichkeit, kostenfrei an einer Busfahrt zu einer ansonsten nicht zugänglichen Ausgrabung im Braunkohletagebau teilzunehmen. Diesmal geht es zu einer Grabung in unmittelbarer Nähe der Abbaukante eines Tagebaus, der aufgrund seiner gewaltigen Dimensionen nachhaltigen Eindruck hinterlässt. Im Mittelpunkt stehen die archäologischen Fundstücke, eine bearbeitete Schieferplatte mit 15.000 Jahren das älteste Kunstwerk im Rheinland oder 400 Jahre alte Holzschuhe und Lederaccessoires. Der Eintritt ist frei. Bergischer Bierweg. Der Bierweg Ur in Wiehl wird am Sonntag als Bergischer Streifzug eröffnet. Der mehr als 13 Kilometer lange Rundwanderweg bietet Einblick in die hohe Kunst des Brauens und die Welt der Biere. Auf Infotafeln wird erklärt, warum mitten im bergischen Land Kölsch gebraut wird, was den Unterschied zwischen obergärigen und untergärigen Bier ausmacht und dass selbst Kölsch und Altbier etwas verbindet. Während der Eröffnungsveranstaltung an der Erzquellbrauerei in Wiehl kann sich jeder mit einem Glas Bier auf die anschließende Wanderung auf dem neuen Weg einstimmen. Pulheimer Stadtfest. Am Samstag findet das 32. Pulheimer Stadtfest statt, rund um das Rathaus und das Kultur- und Medienzentrum. Ortsansässige Vereine und Organisationen präsentieren sich mit Spiel, Sport, Informationen und kulinarischen Genüssen. Kunsthandwerker aus NRW bieten ihre Waren in der ganzen Innenstadt an. Das Kultur- und Medienzentrum wird dabei Schauplatz für Tanz, Musik und Gesangsgruppen aus Pulheim, die in einem bunten Programm ihr Können zeigen. Für die musikalische Unterhaltung im Innenhof des Rathauses sorgen Bands aus der Region. Round Midnight, die Ballantines Band, das Ballroom-Syndikat und abschließend die Glamstones.
Also viele Möglichkeiten gibt es natürlich an diesem Wochenende. Neben diesen Ausflugstipps gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, sich einfach nett mit einem Buch rauszusetzen oder zu grillen oder ins Schwimmbad zu gehen.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
An dieser Stelle hören wir heute Sununga von der Deutsch-Brasilianerin B. Ignacio. Ihr neues Album heißt Indiana Urbana, also Stadt-Indianerin. Sie kommt aus der 11-Millionen-Stadt Sao Paulo und pendelt zwischen Brasilien und Deutschland. Ihrem urbanen Alltag setzt sie in ihrer Musik eine Flucht in die Natur entgegen. Zurzeit ist die Sängerin in Deutschland. Am Montag tritt sie auf in Gütersloh und am Dienstag in Berlin.
Von ihr existieren fast nur Fotos in kurzen Hosen, denn sie ist immer da, wo es warm ist. B. Ignacio, eigentlich Bettina Ignacio. Die Mutter ist Deutsche, der Vater Brasilianer. In Sao Paulo wurde sie geboren und lebt dort auch heute noch die Hälfte des Jahres. In Deutschland hat sie Gesang studiert und um die Jahrtausendwende herum ihre Musikkarriere begonnen. In ihrem Pop finden sich verschiedene brasilianische Stilistiken wieder. Manche, die in ihrem Heimatland eher in rituellen Kontexten entstanden sind, um Trance-ähnliche Zustände zu erzeugen. Immer darauf ausgerichtet, den ganzen Körper mit der Musik zu erfassen. Sununga, ein Wort, mit dem die indigenen Guarani singendes Wasser meinen. Damit singt B. Ignacio über ihren Lieblingsstrand. Dort, wo Berge, der Dschungel, direkt in Palmenstrand und Meer übergehen. Dort hat sie auch das Video zu dem Song gedreht. Gemeinsam mit Freunden, die auf der Aufnahme auch zu hören sind, feiert sie hier in den Sonnenuntergang hinein und alles tanzt. Sununga von B. Ignacio.
Heute in Domradio Reisen sind wir in Südamerika unterwegs und Hanna Neumann ist auf die Straße gegangen und hat sie mal gefragt, warum denn Südamerika für sie ein spannendes Reiseland sein könnte.
Ja, es ist einfach faszinierend, wie anders sie leben und trotzdem glücklich sind.
Wird da nicht Kokain produziert? Fällt mir spontan nur ein. Ansonsten gibt es da bestimmt schönen Urwald.
Brasilien und Argentinien würden mich sehr reizen, weil eben viele verschiedene Kulturen und ich mag den Tango, deshalb Argentinien.
Da sind viele Leute und es wird auch viel Interessantes darüber geredet und deswegen würde ich da auch gerne mal hin, weil man will ja alles mal sehen.
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, es ist eigentlich kein interessantes Reiseziel für mich. Ich habe mich mit dem Land noch nicht so auseinandergesetzt und beschäftigt, also ich bin eher asienorientiert.
Wie eine Landschaft, wie ein Tier. Ein Amazonas-Ding oder so.
Um einfach eine ganz andere Kultur und andere Menschen kennenzulernen.
Mehrfach aus kulturellen Gründen, Musik, Essen, Landschaft, vielleicht nicht unbedingt Politik, Fußball.
Und Frauen.
Und Frauen, ja.
Okay. Südamerika, das sind Ihre Vorstellungen davon. Frauke Niemeyer hat es ausprobiert. Sie war ein Jahr in Rio, hat ein Jahr dort gelebt und dann ein Buch darüber geschrieben. Mit ihr werde ich gleich hier sprechen in Domradio Reisen. Domradio Reisen, heute unterwegs in Südamerika. Rio de Janeiro ist zweitgrößte Stadt Brasiliens. Bekannte Wahrzeichen, Zuckerhut, Christusstatue. Die brasilianische Stadt ist Schauplatz für den Weltjugendtag Ende Juli. Eine riesengroße Stadt. Und die Einwohner Rios, die werden Cariocas genannt. Und Frauke Niemeyer, die war als Urlauberin in Brasilien und hat sich in dieses Land verliebt. Deshalb ist sie dorthin zurückgekehrt, um ein Jahr in Rio zu leben und zu arbeiten. Inzwischen ist Frauke Niemeyer wieder in Deutschland, aber ihre Liebe zu Brasilien ist geblieben und darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Ein Jahr in Rio heißt es und ist im Herder Verlag erschienen und ich spreche jetzt mit ihr über ihre Zeit in Rio. Schönen guten Tag, Frau Niemeyer.
Schönen guten Tag, Frau Peters.
Warum wollten Sie gerne ein Jahr in Rio leben? Gab es so einen Auslöser zu Ihrer Liebe zu Brasilien?
Auslöser war, glaube ich, ein Freund von mir, der schon sehr weit gereist ist und irgendwann bei uns am Küchentisch mal meinte, Rio ist die schönste Stadt der Welt. Und das hat mich dann angefixt. Irgendwann gab es einen billigen Flug und dann bin ich rübergeflogen, um mir das selber anzugucken und dann festzustellen, dass er tatsächlich recht hat. Also ich war selber dann so beeindruckt und mitgerissen von der Dynamik und von so einem leichten Rhythmus, den die Stadt ausstrahlt und wo die Stadt einen auch so mitreißen kann, dass ich dann beschlossen habe, das möchte ich jetzt nicht nur 2 Wochen als Urlauberin erleben, sondern auch mal ausprobieren, ob sich das erhalten lässt und ob das auch nicht nur so ein Urlaubsgefühl ist, sondern ob die Stadt auch so eine Dynamik hat, wenn man da arbeiten muss. Ne? Wenn man Alltag hat, wenn man einfach mittwochs morgens an der Bushaltestelle steht, ist das dann plötzlich so wie in jeder anderen Stadt oder ist es trotzdem immer noch was Besonderes?
Sie leben ja jetzt in Berlin, das ist ja auch schon eine große Stadt, aber Rio ist eben noch viel größer. Wie lange haben Sie denn gebraucht, um sich da in Ihrem Alltag einzufinden? Haben die Brasilianer es Ihnen leicht gemacht oder haben Sie auch zwischendurch mal gedacht, das lässt sich nicht erhalten, das war vielleicht doch eine blöde Idee, ein Jahr dorthin zu gehen?
Die Stadt ist sehr groß, das stimmt. Die empfindet man aber eigentlich nicht unbedingt so als Moloch. Zum einen, weil sich so das kulturelle, wirtschaftliche, gesellschaftliche Leben hauptsächlich im Zentrum und in der Südzone abspielt. Die Südzone, das ist so die, das sind so die Stadtteile Ipanema, Copacabana, am Meer. Und die sind gar nicht so stark bevölkert. Also klar gibt es da Hochhäuser. Aber man hat eigentlich nie so ein Moloch-Gefühl, weil die vielen Leute, das, was die Stadt sozusagen zu so einer Millionenstadt macht, das sind eher die Vororte weiter nach Norden raus, die man nicht unbedingt wahrnimmt, weil man da auch eigentlich nicht hin muss. Also ich fand es nie kompliziert sozusagen, mich in Rio zurechtzufinden, außer dass einem ständig halt so Berge im Weg stehen, die ähnlich wie der Zuckerhut einfach so mitten im Stadtgebiet plötzlich vor einem aufploppen und dann muss man da irgendwie drumrum. Das war dann schon kompliziert, aber als Stadt fand ich die nicht so massiv wie viele andere Städte, auch deutsche Städte.
Capoeira, Fußball, Samba, Power, gute Stimmung, Musik, das gehört zum Bild, das wir im Ausland von Rio vielfach haben. Wie würden denn Sie jetzt nach dem Jahr dort diese Stadt charakterisieren?
Ich glaube, dass das Bild nicht so falsch ist. Es ist vielleicht ein bisschen zu eng. Also all diese Klischees, die man von Rio hat, die ich auch hatte, ganz klar, die habe ich auf eine Art auch bestätigt gefühlt. Ja? Also es wird ganz viel Capoeira getanzt und Samba, die Leute leben sehr in der Musik. Ja? Die haben so einen ganz beneidenswerten Kanon von Sambas, von Liedern, die eigentlich jeder kennt, die jeder sofort mitsingen kann und was auch so deren Identität ganz stark prägt und natürlich sofort so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hervorruft, das ich aus Deutschland nicht so kannte. Ansonsten
ja, sind die dynamisch, auch chaotisch. Ja? Also Rio ist schon auch eine sehr desorganisierte Stadt und auch die Cariocas sind nicht unbedingt diejenigen, die so ganz straight ihren Tag angehen.
Da mussten sie sich erst dran gewöhnen, oder?
Ja, man muss schon so eine gewisse Flexibilität haben, auch einfach durch die Natur hervorgerufen, würde ich mal sagen. Ne? Also ich meine, in Deutschland hat man so in der Regel, sage ich mal, das typisch deutsche Wetter, bewölkt 18 Grad, das beeindruckt oder beeinflusst den Alltag nicht. In Rio hat man es ganz oft fast unerträglich heiß. Das heißt, man muss sich da irgendwie drauf einstellen in seinem Alltag. Und wenn es in Rio anfängt zu regnen, dann müssen sie in den nächsten 20 Sekunden einen Unterschlupf finden. Ansonsten sind sie für den Rest des Tages klitschnass. Und das sind alles Sachen, die man nicht mit einrechnen kann, sondern auf die man reagieren muss. Die aber das Leben auch irgendwie lustig machen. So habe ich das jedenfalls empfunden. Ja? Weil es ist immer für eine Überraschung gut.
Sozusagen. Welche Eigenschaften der Brasilianer haben Sie denn besonders schätzen gelernt?
Ich habe sehr geschätzt den Hang zum Informellen. Eigentlich duzen sich Brasilianer grundsätzlich untereinander. Es sei denn, man hat eine ganz offizielle Situation, aber normalerweise, wenn ich mit meinem Bankkaufmann rede, wenn ich mit dem Taxifahrer rede, mit einer Verkäuferin, man duzt sich. Man hat dann sehr schnell so eine lockere, fast vertraute Situation in der Unterhaltung, wo es ganz schnell zum Beispiel oder ganz einfach auch ist, jetzt auf andere Themen zu kommen, sich über irgendwas anderes zu unterhalten. Also ich habe mich in meinem Leben noch nicht so viel mit mir völlig fremden Leuten über alles Mögliche unterhalten wie in Rio, weil diese Schwelle, auf andere Themen zu kommen, die ist total niedrig und die Leute mögen das. Die Leute unterhalten sich gerne miteinander, lernen gerne andere Leute kennen, lernen auch Touristen gerne kennen. Die haben überhaupt nicht irgendwie jetzt so eine abweisende Haltung, oh, schon wieder so eine Deutsche. Sowas habe ich da nie erlebt und deswegen habe ich mich, obwohl ich nie, ich kannte eine Person, als ich da ankam und habe mich trotzdem sehr schnell, zwar auf einer oberflächlichen Ebene, aber trotzdem so eingemeindet gefühlt. Ne? Ich habe da keinen Tag erlebt, glaube ich, wo ich mit niemandem gesprochen hatte, weil man total schnell miteinander ins Gespräch kommt und irgendwie dann auch schnell so das Gefühl hat, man ist so ein bisschen mit aufgenommen, man wird so ein bisschen mitgezogen von allen.
Frau Kniemeyer, es liegt natürlich aber auch daran, wenn man selber offen ist und offen und fröhlich in die Welt schaut, dass man da guten Kontakt kriegt sicherlich. Aber es gehört sicherlich auch zur Kultur von Brasilien, zu den Charaktereigenschaften der Menschen, wie Sie es beschrieben haben. Gleich wollen wir noch ein bisschen näher in die Kultur des Landes eintauchen nach der nächsten Musik. Dazu gehört auch die Speisekarte des Landes. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber auch über die Probleme der Menschen im Land. Domradio Reisen. Wenn man ein Land näher kennenlernen möchte, gehört es auch dazu, mal auf die Speisekarte der Einheimischen zu blicken. Frau Kniemeyer hat ein Jahr in Rio gelebt. Ist man dort aufgeschmissen, wenn man keine Bohnen in allen erdenklichen Farben mag, Frau Kniemeyer?
Ich würde sagen, man ist eher aufgeschmissen, wenn man kein Fleisch mag. Ich bin hingegangen als Vegetarierin und als Fleischesserin zurückgekehrt, weil zum einen tatsächlich, also in einem Land, wo es mehr Rinder als Einwohner gibt, sich das den anderen Leuten nicht unbedingt erschließt, warum man kein Fleisch isst. Und darum gibt es eigentlich kaum Gerichte ohne. Und zum anderen ist es einfach wahnsinnig lecker. Und insofern habe ich dann auch irgendwann freiwillig Fleisch gegessen. Ansonsten gibt es da recht viele afrikanische Traditionen, einfach von den damaligen Sklaven mit rübergebracht. Es ist, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt eine Gourmet-Küche. Ja? Also man merkt auch, von Ihnen schon angesprochen, Bohnen mit Reis, man merkt der Küche auch an, dass es viel um Sattwerden ging lange Zeit. Ja? Dass man einfach auch Essen gebraucht hat, was stopft, was schwer ist und nicht unbedingt jetzt wahnsinnige Salatkreationen. Und das hat sich, würde ich sagen, in der Küche doch sehr eingenistet.
Also wobei man eigentlich denkt, gerade wenn es so warm ist, dann sowas Schweres essen. Klar, die Leute mussten satt werden. Was haben denn Ihre brasilianischen Freunde Ihnen serviert?
Kartoffelbrei. Da habe ich sehr gestaunt. Und dann klar, also das traditionelle Bohnen mit Reis, die sogenannte Feijoada, die gibt es eigentlich überall dazu, auch wenn Leute einladen, gibt es Feijoada und dann halt viel so Gulasch, also ja, doch schon sehr, sehr soßenbetont, fleischig und eigentlich weniger Gemüse, als ich vorher gedacht hätte.
Haben Sie denn dann auch zugenommen? Das ist natürlich eine sehr indiskrete Frage jetzt.
Ja, nee, aber tatsächlich ein Tick, ne? Also sicherlich auch dadurch bedingt, man fährt kein Fahrrad. Ja, Rio ist keine Stadt für Fahrradfahrer. Also das kann man vielleicht machen, wenn man Sport machen will. Aber es ist eigentlich keine Stadt, in der man sich mit dem Fahrrad fortbewegt. Insofern, wenn man jetzt nicht dezidiert sagt, ich mache heute Abend Sport, dann ist man eigentlich eher passiv unterwegs. Und wenn man dazu dann noch ordentlich isst abends, dann nimmt man einen Tick zu, würde ich sagen.
Ja. Haben Sie denn auch brasilianische Rezepte jetzt in Ihren Familienalltag in Berlin integriert?
Nicht wirklich. Ich lasse mir regelmäßig Kaffee mitbringen von Freunden aus Berlin, die nach Rio fahren, oder von Cariocas, die uns hier besuchen. Aber ansonsten eigentlich von der Speisekarte nichts nehmen.
Nur ein Teil der Cariocas, also der Bewohner von Rio de Janeiro, kann sich kulinarische Highlights leisten in den Favelas, also in den armen Vierteln der Stadt. Da werden in der Tat oft einfache, preiswerte Gerichte gekocht. Frau Niemeyer, Sie waren auch in Favelas unterwegs, haben Menschen dort getroffen. Wie haben Sie die Bewohner der Favelas denn erlebt?
Die Bewohner sind schon, würde ich sagen, relativ schicksalsergeben. Das speist sich sicherlich auch daraus, dass so diese Armutsschere, ja, diese Kluft zwischen Reich und Arm in Brasilien eine ganz lange Tradition hat. Also bis 1888 gab es noch Sklaven, gab es noch die Sklaverei in Brasilien, sehr lange. Und danach hat sich das eigentlich auch nicht so aufgelöst, weil die Menschen dann auch nicht ausgestattet wurden, zum Beispiel mit einer kleinen Scholle Land, sodass sie sich hätten ernähren können und ja, würdevoll sozusagen ihr Leben bestreiten, sondern es gab dann immer noch sehr, sehr viele Menschen, die zwar frei, aber trotzdem so am Existenzminimum lebten, die dann in die Städte eingewandert sind. Und da, deswegen kamen diese Favelas zustande, da haben sie dann als die freien Orte, wo sie ihre Hütten aufbauen konnten, eben diese Berge gefunden, diese Hügel, die es überall in Rio gibt, die jetzt eben mit unzähligen von armen, baufälligen Hütten besetzt sind. Und dort wohnen diese Leute, die ganz oft ganz normalen Arbeiten nachgehen, ja, die eben auch im Supermarkt an der Kasse sitzen oder Taxi fahren oder als Haushälterin in einer Familie arbeiten. Aber mit so einem Gehalt kann man sich ein Apartment in Rios Südzone, also sprich in Ipanema, in Copacabana, in Flamengo, absolut nicht leisten. Keine Chance.
Aber die Situation ist in den vergangenen 10 Jahren schon viel besser geworden, oder?
Die Sicherheitssituation hat sich sehr verändert, weil 2008, ich denke mal schon im Zuge der Olympia-Zusage und der WM-Zusage, sich die Stadtväter überlegt haben, wir müssen den Leuten, die wir hier hinholen wollen, den Touristen, irgendwie klar machen, dass sie hier nicht erschossen werden. Weil das waren die Meldungen, die man damals aus Rio bekommen hat, ne? Also entweder es ging um Sonne, Strand und Meer oder es ging um Schießereien. Und da hat man angefangen, diese Favelas mit Polizeiwachen auszustatten, was sich jetzt erstmal banal anhört. Aber wenn man weiß, dass all diese Favelas, es sind an die 1000 in Rios Stadtgebiet, in der Hand von Drogenmafia waren. Es gibt 3 große Kartelle in Rio, die hatten also diese 1000 Favelas unter sich aufgeteilt. Jede Favela war in der Hand eines Kartells, und das heißt, die waren da Regierung. Die waren Regierung, die waren Polizei, die haben den Alltag da bestimmt, die haben bestimmt, was die Leute machen dürfen und was nicht. Und diese Kartelle, die werden jetzt nach und nach aus den Favelas vertrieben. Wenn ich sage nach und nach, dann heißt das, in den letzten 5 Jahren haben sie 33 Favelas befriedet, was, finde ich, so im Stadtbild eine irre Leistung ist. Wenn man es dann auf 1000 bezieht, ist es natürlich wirklich erst ein Anfang.
Sie haben Stichwort Kriminalität eben selber genannt. Haben Sie sich als Frau immer sicher gefühlt in Rio?
Sagen wir mal, ich habe mich nicht bedroht gefühlt. Ja? Also in Rio war es so, ich bin in einen Bus eingestiegen, habe ich da hingesetzt, und jedes Mal, wenn die Bustür vorne wieder aufgegangen ist und jemand reinkam, habe ich kurz geguckt, wie die so aussehen, wer das so sein könnte, und dann weiter Zeitung gelesen. Das mache ich in Berlin nicht, weil ich das nicht brauche.
Ganz kurz zum Abschluss. Brasilien ist ein Riesenland. Nur wenige Brasilianer aus dem Norden werden sich die Reise nach Rio zum Weltjugendtag leisten können. Doch sicherlich wird der ein oder andere Weltjugendtagsbesucher noch einen Abstecher machen in andere Landesteile. Welche Region würden Sie unbedingt empfehlen, Frau Niemeyer?
Ja, unbedingt. Also wenn man Zeit hat und fliegen kann, dann ist natürlich der Amazonas ein unglaublich faszinierendes Gebiet, wo man dann alleine schon wieder bestimmt 6 Wochen rumreisen könnte. Auch Foz do Iguaçu, der Wasserfall an der Grenze nach Paraguay und Argentinien, ist ein wunderbares Reiseziel. Wenn man wenig Zeit hat, also wenn es wirklich um einen Abstecher geht, dann würde ich tatsächlich einfach Bus fahren, weil dann da kriegen Sie auch eine Möglichkeit, mal so ein bisschen abzumessen, was für unendliche Weiten es in Brasilien gibt. Es ist ein riesiges Land und Sie können zum Beispiel von Rio de Janeiro aus 3 Stunden mit dem Bus fahren bis zur Ilha Grande. Das ist so eine vorgelagerte Insel, auf der Autoverkehr verboten ist, die aber touristisch sehr gut ausgebaut ist und die einen ganz eigenen Flair hat, sage ich mal. Also das ist sowas, was man zum Beispiel, wenn man nach dem Weltjugendtag noch 3 Tage Zeit hat und dann geht der Flieger, dann würde ich auf die Ilha Grande fahren.
Frauke Niemeyer, ein Jahr hat sie in Rio gelebt und uns darüber berichtet. Mehr nachlesen können Sie in Ihrem Buch mit dem Titel Ein Jahr in Rio. Es ist im Herder Verlag erschienen und kostet 12,99 Euro. Frau Niemeyer, herzlichen Dank. Obrigado.
War mir ein Vergnügen. Muito prazer.
Domradio Reisen. Bis jetzt waren wir in Südamerika zu Besuch. Jetzt machen wir so einen kleinen Abstecher in die Karibik nach Kuba. Wer da immer noch in erster Linie an Che Guevara, Rom und Revolution denkt, der ist irgendwo in längst verflossener Vergangenheit stecken geblieben. Denn auch wenn mit Fidels Bruder Raúl noch immer ein Mitglied der Familie Castro an der Macht ist, auch wenn das Regime noch immer mit den alten Parolen a la Hasta la Victoria siempre, Venceremos oder Patria o Muerte jongliert, die Menschen auf der Karibikinsel sind schon seit langem furchtbar desillusioniert. Der lange alltägliche Kampf ums Überleben hält sie auf Trab und der Glaube daran, dass der auf Kuba praktizierte sogenannte Sozialismus das bessere System ist, der ist schon lange abhanden gekommen. Viele Kubaner sind bitterarm und eine der wenigen Einnahmequellen ist der Tourismus. Die Menschen sind froh, wenn sie in den schicken Hotels einen Job finden, als Kellner, als Zimmermädchen oder als Portier. Oder aber sie nehmen auch Touristen bei sich zu Hause auf.
Hola, bienvenido a Casa Berlin. Adelante.
Hausherr Niki bittet herein. Zusammen mit seinem Freund Yusmel wohnt er in der Calle Cristo, mitten im Herzen von Havanna, in einem alten Haus.
Bueno, aquí tenemos una casa de estilo colonial.
Im Kolonialstil. Und auch unsere Wohnung ist Kolonialstil pur. Hier stehen wir jetzt im Wohnzimmer. Das ist schön groß und davon geht der Balkon ab. Von hier aus kannst du einige der touristischen Attraktionen von Havanna Vieja sehen. Da ist zum Beispiel das Museum der Revolution. Hier sitzen wir gerne mit unseren Gästen zusammen und reden über Gott und die Welt.
Und Gäste haben die beiden ständig. Wie mittlerweile viele andere Kubaner vermieten sie 2 ihrer 4 Räume als Privatzimmer an Touristen. Casas Particulares, so heißt das Phänomen, das es auf der Karibikinsel schon seit den 90er Jahren gibt.
No, la casa particulares empezaron en los años 90.
Allerdings waren die Bedingungen damals für normale Leute so gut wie unerfüllbar. Die Wohnungen mussten riesig sein und geradezu luxuriös ausgestattet, damit man sie vermieten durfte. Nur was für ziemlich Reiche. Aber seit Raúl Castro 2010 Kleinbetrieben per Gesetz privates Wirtschaften gestattet hat, können auch normale Menschen wie wir Lizenz zum Zimmervermieten beantragen und auch bekommen.
Erzählt Yusmel. Für ihn liegt es auf der Hand, warum heute so viele Kuba-Reisende Privatunterkünfte, schicken Hotels vorziehen.
Bei uns wohnen die Leute wie in einer Familie. Sie nehmen teil am wirklichen Leben, so wie es hier in Kuba ist. Das ist doch etwas ganz anderes, als seinen Urlaub in so einer Ferienanlage zu verbringen. Hier erfährt der Gast Dinge, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Er erfährt auch von unseren ganz alltäglichen Schwierigkeiten und wie wir sie meistern, wie wir gelernt haben, aus nichts viel zu machen.
Und die Touristen erfahren auch, wie gastfreundlich die allermeisten Kubaner sind, wie gerne sie diskutieren, debattieren und erzählen. Und zwar am liebsten dort, wo es am gemütlichsten ist.
Hier kommen wir ins Herz der Wohnung, in die Wohnküche. Hier sitzen wir zusammen, hier trinken wir Kaffee, hier plaudern wir, erzählen uns Geschichten und unseren Gästen alles über Kuba, was sie wissen wollen.
Und natürlich wird hier auch gekocht. Über dem Gasherd hängen jede Menge Töpfe und Pfannen. Yusmel passt auf, dass das Fleisch nicht anbrennt.
Ich bereite gerade ein typisch kubanisches Gericht zu, un plato criollo. Erstmal Arroz Moro, Reis mit schwarzen Bohnen, dazu gebratenes Schweinefleisch und frittierte Bananen.
Soweit also das Abendessen für das junge Paar aus Finnland, das sich für ein paar Tage bei Niki und Jusmel einquartiert hat. Nea und Lior heißen sie, kommen aus Helsinki und genießen ihren Aufenthalt in der Casa Berlin sehr.
Ein Hotelzimmer ist doch irgendwie ein unwirklicher Raum, ohne Küche, ohne Wohnzimmer. Aber hier kannst du dich zu Hause fühlen und du siehst ein Stück Kuba, wie es wirklich ist. Du lernst Kubaner zu Hause kennen. Sie geben dir Tipps und erzählen dir vom Leben hier.
Genauso lassen sich Niki und Jusmel aber auch von ihren Gästen erzählen, wie das Leben außerhalb der Karibikinsel aussieht, wie die Leute woanders wohnen, arbeiten und denken.
Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, Gäste zu haben, dass wir es ganz komisch finden, wenn niemand da ist. Wenn wir mal 5 Tage am Stück alleine sind, sehnen wir uns regelrecht nach neuem Besuch. Es ist doch einfach schön, die Gäste zu umsorgen und uns mit ihnen auszutauschen. Wir erfahren so viel von ihnen und freuen uns über ihre Gesellschaft.
Sie versuchen es, sich und den Gästen so schön wie möglich zu machen. Putzen, kochen, einkaufen, alles erledigen die beiden Jungs selbst. Außerdem zeigen sie den Touristen auch gerne ihre Stadt und voller Stolz die eigene Dachterrasse.
Jetzt stehen wir auf dem Dach. Wir werden noch Tische und Stühle aufstellen, damit unsere Besucher hier oben Kaffee trinken können. Und guck mal, von hier aus sieht man die Christusstatue und einen Teil der Bucht von Havanna. Hier weht ein schöner frischer Wind und man kann toll den Sonnenuntergang beobachten und den Sonnenaufgang.
Das alles in der Casa Berlin. Im Wohnzimmer hängt übrigens eine Berliner Flagge mitsamt Berliner Bären an der Wand. Aber warum eigentlich und warum dieser Name, Casa Berlin?
In Havanna mischt sich alles. Alles, was du in Kuba findest, findest du auch hier. Und nach alledem, was mir Deutsche über Berlin erzählt haben, stelle ich mir das genauso vor. Deshalb haben wir gedacht, das ist ein guter Name. Casa Berlin.
Tatsächlich kommen viele Deutsche zu Niki und Jusmel. Was sicher auch damit zu tun hat, dass beide sehr gut Englisch sprechen und Jusmel sogar ganz passabel Deutsch kann.
Komm nach Kuba, komm alle nach Havanna und dann du bist in Berlin. Casa Berlin, das sind wir.
Casa Berlin in Havanna, nur ein Beispiel für viele Casas Particulares, in denen Touristen in Kuba bei Privatleuten Unterkunft finden. Diese Casas sind nicht nur deutlich günstiger als Hotels, sie bieten eben auch die Möglichkeit, sich mit den Menschen auszutauschen und so die Realität der Karibikinsel ein bisschen besser kennenzulernen. Hilde Reginita hat Niki und Jusmel in ihrer gastfreundschaftlichen Wohnung in Kubas Hauptstadt besucht. Tja, wenigstens ist jetzt die Kluft nicht so groß. Wir sprechen über Südamerika und bei uns scheint auch die Sonne sich übers Wetter zu beschweren. Das geht trotzdem fast immer, aber diese Woche, finde ich, ist es echt schwer. Es ist Sommer, es ist warm, es ist nicht zu warm, es ist nicht so schwül. Also besser könnte es im Moment doch kaum sein. Wie es am Wochenende wird, ob es so schön bleibt, das weiß Kollege Renato Schlegelmilch. Renato, bleibt es dabei? Sonne pur?
Also ich fange mal mit dem Schlimmsten an, also mit dem Negativsten, was man sagen kann. Am Sonntag ziehen ein paar Wolken von Nordwesten nach Südosten durchs Land und abends gibt es am Alpenrand ein paar Gewitter. Also wirklich nicht dramatisch. Und wenn man das als Allerschlimmstes ist, beschreibt, was dieses Wochenende zum Wetter kommt, dann heißt alles andere wird absolut super. Wir haben wunderschönes Sommerwetter. Samstag 22 bis 27 Grad. Höchstens ein paar Quellwolken, die das Land ziehen. Am Abend haben wir perfektes Grillwetter am Samstagabend. Also wer rausgehen will und sich den Sonnenuntergang angucken will, Samstagabend ist das perfekt. Ja, und am Sonntag eben die paar Wolken, die durchs Land ziehen, einzelne Gewitter am Alpenrand bringen. Trotzdem überall Temperaturen von über 23 Grad. Also man kann sich wirklich nicht beschweren über das Wetter.
Ab an die Küste sicherlich, oder? Naja, man kann sich eigentlich kaum wünschen, was Besseres fürs Wochenende. Aber schauen wir uns doch erst nochmal den Rest von Europa an.
Ja, wenn man da so auf die Karte guckt, es gibt Wolken, es gibt Regen, also die sind dieses Wochenende nicht ausgeschlossen, aber so alles, wo man so in Richtung nach Osten, so in Richtung Russland, Polen blickt, da ist es dann eben regnerisch und unangenehm. Alles andere Richtung Westen, Norden, Süden, fast nur Sonne an der kompletten Mittelmeerküste, da ist dann die Küste über 30 Grad, keine Wolke, auch an der Nordseeküste, Frankreich, Holland, die sind noch nicht mal so weit weg von hier, auch purer Sonnenschein um die 30 Grad, also eigentlich perfekt für einen Ausflug.
Oder aber für die Sommerferien, die gehen nämlich nächste Woche zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen los. Wie wird denn das Ferienwetter?
Also es wird von der Tendenz her nicht wirklich schlechter. Wir haben nach den Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad, die wir diese Woche hatten, wieder über 30 Grad. Allerdings kommen dann eben mit den Temperaturen auch wieder so leichte Wärmegewitter, Wolken. So Mittwoch, Donnerstag ziehen die ein bisschen durchs Land. Die halten sich aber nicht allzu lang und wir haben Montag, Dienstag schon schönes Wetter. Mittwoch, Donnerstag die paar Wolken, ein paar Gewitter und zum Wochenende wieder das perfekte Sommerwetter.
Der Sommer ist angekommen bei uns. Das Wetter spielt auch mit. Das war das Reisewetter im Domradio. Dankeschön, Renato Schlegelmilch.
Gerne.
Domradio Reisen. Wir waren heute in Südamerika unterwegs. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Dagmar Peters. Bis bald und ein schönes Wochenende.